50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Hello.
Hello, good evening.
Yes. Also in dem Fall mal wieder good evening. Ich weiß nicht, warum man das jetzt hört.
Immer. Aufnahme immer abends. Haben wir jemals tagsüber oder morgens aufgenommen?
Ja, aber die Leute, wann die das hören, nicht zwangsläufig abends. Manche vielleicht zum Frühstück.
Wie?
Und zum Mitfiebern. Zu?
Ich dachte, ich sitze hier und trinke mit dir.
Ja, zum Frühstück hören die Leute das gern. Das ist wie Frühstücksfernsehen. Frühstücksaudio ist das.
Okay, edel.
Spiegelei und Edelstoff.
Gibt es dann auch so witzige Tiervideos und den Gesundheitstipp des Tages von uns?
Willst du Tiervideos machen?
Das gehört zum
Frühstücksfernsehen Katzenvideos. Dazu. Unser Katzenvideokanal. Wir können jetzt Katzenreels posten.
Ja.
Wenn ich über den Instagram-Kanal von uns in Instagram reingehe und ein bisschen gucke, was es Neues gibt, dann kommen Automechanik-Videos, Katzenvideos und ganz viel Whisky. Also es passt eigentlich schon. Es gehört gar nicht mehr so viel dazu. Herzlich willkommen zu Folge 42. Katzenvideos reicht jetzt aber auch.
Ja, Schnauze voll. So.
Richtig. Folge 42. Ein Ausflug in eine unserer Lieblingsregionen. Also viel gibt es ja nicht. In die Speyside.
Und wie passend, dass wir heute Folge 42 haben. Wir machen nämlich einen Flashback. Wir machen eine schottische Nachzüglerfolge. Und zwar von den Folgen 1 und den Folgen 14.
1 und 14. Eigentlich wäre die Folge 42 gut für eine neue Hellinger-Folge gewesen, ne?
Oh,
das wäre so ultra gewesen. Aber passt nicht. Tut mir leid. Aber die Whisky-Manufaktur war schon zweimal dran. Die kriegt noch ein drittes Mal, aber wir müssen noch ein bisschen warten, die Jungs.
Ja, ein drittes und ein viertes. Und ich habe keine Ahnung, wie viele noch. Wie viele ungeöffnete Hellinger haben wir noch, die wir noch verkosten müssen?
Also insgesamt stehen bei mir 10 Flaschen aus der Dresdner Whisky-Manufaktur. 6 Winzer-Editionen und die anderen 4 halt 3 Special Releases noch, die alle, nee, der Männerabend ist auf.
Ja, der ist auf.
Der Cognac-Fass hatten wir in der Folge von dir, ist
richtig.
Noch zu. Die Dampfschiff-Variante ist noch zu.
Ja.
Und den Standard Sherry, Standard Range, auch sehr geiler Whisky.
Ja, den hatten wir, glaube ich, in der allerersten Folge, ne, in dem Sample-Paket.
Ja.
Ja, der Sherry war wirklich herausragend. Also ich freue mich jetzt schon auf die Winzer-Editionen-Folge. Mal gucken, welche der 6 wir dann köpfen und aufmachen. Vor allen Dingen, welche Flasche aus welchem Haushalt. Weil wie auch immer ist es passiert, dass bei mir gespiegelt genau die gleiche Anzahl steht.
Das wird fatal, diese Folge.
Mhm.
Aber jetzt bewegen wir uns erstmal in der Speyside. Wir sind gerne in der Speyside. Das ist eine sehr weiche Region. Das ist sehr schön, finde ich. Sehr harmonisch, sehr abgestimmt. Da sind wir heute wieder. Das sind Nachzügler, du hast es bereits gesagt. Wir beschäftigen uns heute Folge 1 mit Glenfiddich. Da sind wir wieder.
Ja.
Ist immer noch ein sehr sexueller Name. Und mit Tamner Wulin.
Yes, ganz genau. Also die Aufmerksamsten der aufmerksamen Hörer haben sofort gemerkt, als wir Folge 1 und 14 gesagt haben, worauf es hinausläuft. Ich habe die Zahlen auf den Kopf gestellt, die Wurzel daraus gezogen, aber ich bin niemals bei 1 und 14 bei 42 gelandet. Ja, letztes Mal hatten wir ja so eine geile Kombi, wo quasi die Folgenzahl von unserer neuen schottischen Nachzüglerfolge von Laphroaig und von Lagavulin dann genau die Aufnahme ergeben hat, die wir dann gemacht haben. Weißt du? So 18 plus 12 gleich 30 oder irgendwie so.
Ja, du arbeitest eng mit den Illuminaten zusammen.
Ja, ja, immer. Immer schon, immer gewesen.
Ja.
Ja, ich habe auch so eine Deckenleuchte, so eine Pyramide mit einem Auge.
Du hast vor allem einen Aluhut, hast du gerade auf. Aluhut mit einer dicken Delle drin.
Ich habe vielleicht einen Helm auf, aber keinen Aluhut.
So, der Helm, der brennt gleich. Also, wir beginnen mit der Tamner Wulin, Folge 14. Tamner Wulin, eine kleine, schöne schottische Speyside-Distillerie, noch gar nicht so alt, aus dem Jahre 1966.
Ja.
Immer wieder geschlossen, aufgemacht, geschlossen, aufgemacht, geschlossen, aufgemacht. Jetzt ist sie seit ein paar Jahren, gar Jahrzehnten, wieder geöffnet. Was gibt's Neues aus der Tamner Wulin? Nicht viel.
Nix.
Es gibt eine Port Cask Edition, die gab es vorher nicht. Die ist in 2024 rausgekommen. Es gibt sie allerdings bis heute nicht in Deutschland erhältlich. Von daher können wir von hier aus leider noch nicht zugreifen. Aber es gibt es, fände ich ganz interessant, wenn es das dann irgendwann mal in Deutschland zu kaufen gibt. Was es gibt, haben wir aber heute hier, nämlich was Schönes, was im Nachgang in unsere Tamner Wulin-Sammlung hinzugekommen ist.
Ganz genau. Wir waren ja schwer begeistert von den Tamner Wulins aufgrund des massiv guten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Wir haben sehr guten Whisky für einen wirklich bezahlbaren Preis und das hat uns dazu verleitet, immer mal wieder die Augen offen zu halten. Und meine liebe Frau, die ist auch ein großer Freund von Whiskys in einem Rotwein gefinisht, insbesondere von Pinot Noir. Wir haben auch schon den Teeling Pinot Noir verkostet und da hat sie gesagt, oh, es gibt einen Tamna Wulin mit Pinot Noir Finish, den brauche ich. Ja, und dann war, ich glaube, wir haben ja kurz vor Weihnachten die Folge rausgebracht und noch in dem Jahr stand die Flasche bei uns unter dem Weihnachtsbaum. Und ja, mit diesem edlen Tropfen werden wir uns beschäftigen. Wir haben gerade was ganz Cooles gemacht, nämlich haben wir uns nochmal einen alten Tamna Wulin aus der ersten Folge zu Gemüte geführt. Auch aus der Red Wine Cask Edition. Und wir werden aus der gleichen Edition jetzt ein anderes Destillat trinken.
Nämlich einen German Red Wine, einen German Pinot Noir. Das heißt, wir wissen schon mal, dass es ein deutsches Pinot Noir Fass ist. Was wir nicht wissen, ist, von welcher Winzerei das stammt. Was wir auch nicht wissen, ist hier ebenfalls, wie lange der Whisky gereift hat. Dafür hat er die gleichen kostengünstigen Wurzeln, nämlich bei roundabout 25 Euro plus minus 2-3 Euro, je nachdem wann und wo ich nachschaue. Und er hat wieder 40 Volumenprozent und ist sowohl gefärbt als auch kühlfiltriert. Das ist aber bei dem Preis ehrlicherweise kein Wunder.
Ja, perfekt zusammengefasst. Yes. Ich will gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wir haben alle Fakten auf dem Tisch. Wer tiefergehende Fakten möchte, hört rein in Folge 14. Ich habe Durst, du auch.
Jetzt kommt Whisky zu den Fakten auf den Tisch.
Haha.
Flöpp, da ist aber nicht mehr viel drin.
Nee, irgendwie haben wir den schon ziemlich ausgegaunert.
Spricht schon mal dafür. Habe ich aber stark daneben geschüttet.
Aber im vollen Schwall einfach auf die Hose.
Wenn das so mehr, das ist auf dem Boden, da kann die Katze gleich, sie gleich geschwipst.
Siehst du, und so kommen wir zu Katzenvideos.
Kotzt sie auf dem Fußboden.
Die Katze kotzt, das ist Miezekotze.
Ganz flach.
Kennst du mich anders?
In der Bauchregion schon.
Das ist ein Kompliment.
So. Wollen wir das mit der Farbe wieder sein lassen?
Ja, irgendwie ist
die ist schön, müßig, die ist bernsteinig, aber die ist halt so gewollt. Ne? Ja. Es ist so, wie man sie von einem Rotweinfass erwarten würde, muss man sagen. Die ist schön bernsteinig, bisschen dunkler als Gold. Aber wie viel davon echt ist, man weiß es nicht.
Oh, der Geruch ist sofort in der Nase und jetzt im ganz, ganz, ganz direkten Vergleich zum Vorgänger auch irgendwie noch ein bisschen sanfter und süßer und weniger sprittig.
Exakt meine Denke. Ich hatte die gleichen Gedanken, zwei zentrale Gedanken gerade im Kopf. Im Vergleich zum Cabernet Sauvignon ist der Pinot Noir viel süßer im Geruch und es ist ein bisschen weniger Spritnote im Geruch. Wir haben den ja vorhin dann auch verkostet. Die Spritnote des Cabernet Sauvignon ist beim Trinken dann auch weg. Hier bin ich gleich gespannt. Es ist aber schon im Geruch keine Spritnote mehr da.
Ja, wirklich verrückt. Na klar kann es auch daran liegen, dass wir unsere Gaumen jetzt schon mal aufgewärmt und vorgeprägt haben, aber ich glaube tatsächlich, dass das Fassfinish ist, was das noch runder macht. Bist du weinmäßig gut drauf, kannst du jetzt erklären, was der Unterschied der beiden Weine dieser Red Wine Cask Edition ist?
Es ist eine andere Rebsorte.
Andere Rebsorte.
Ja, also das klingt beides sehr französisch, aber wie das German Pinot Noir schon sagt, die müssen natürlich nicht in Frankreich angebaut werden. Mhm. Es ist die reine Rebsorte. Wein wird aus Beeren gewonnen und es gibt verschiedene Arten von Beeren und welche Beere das ist, entscheidet eben, welche Sorte das ist. Es gibt verschiedene Sorten und genauso wie der Cabernet Sauvignon eine Sorte ist, ist auch der Pinot Noir eine Sorte. Also wir haben einfach eine andere Beerensorte. Wie sie anders schmecken, schmeckt auch der Wein daraus anders.
Sehr cool. Bei dem Teeling war es, glaube ich, ein Pinot Noir aus Südamerika. Fand ich auch sehr krass damals. Wollen wir mal testen, wie er schmeckt.
Mm. Slantje.
Slantje. Bleibt gut, aber nicht so überwältigend in der Nase. Ist er am Gaumen. Baut ein bisschen ab im Vergleich zur Nase.
Ich habe jetzt zwei Herzen in meiner Brust schlagen.
Mhm.
Das eine sagt, für 25 Euro grandios.
Ja.
Das andere sagt, gut, aber. Gut, aber ist jetzt mal ganz objektiv, den Preis außen vor gelassen.
Mhm.
Er schmeckt gut, er ist aber sehr wenig komplex.
Ja.
Was mir auffällt direkt ist, der Abgang ist sehr kurz.
Mhm.
Der ist sehr, sehr schnell wieder weg. Er ist sehr süß im Geschmack. Das kann ganz cool sein. Mir ist er wieder ein bisschen zu süß. Das hatten wir neulich schon mal.
Mhm.
Ich bin nicht so ein Süßer. Für mich ist da so ein bisschen zu viel süß drin. Es ist keine Spritnote, aber man merkt ein klein bisschen Alkohol, finde ich, im Geschmack auch mit. Der wird aber ganz schnell und ganz schön von einem süßen und sehr fruchtigen, für mich Richtung Pfirsich, exotische Früchte, Pfirsich,
ja, ja,
zu Passionsfrucht gehende Süße, verschwindet der Alkohol direkt. Und brennen tut er sowieso nicht. Der hat nur 40%. Ja, da würde halt auch ein bisschen mehr gehen. Also wenn du den irgendwie mit 5-6% mehr ausstatten würdest, wäre da, glaube ich, auch komplexitätsmäßig ein bisschen mehr los. Ist es aber nicht.
Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass der mit mehr Umdrehungen noch ein bisschen spannender um die Ecke kommt. Der ist wirklich ultra lecker, aber ruckizucki weg. Du trinkst ihn, du schmeckst ihn, erfreust dich gerade am Geschmack und dann ist er aber schon wieder vorbei. Kennst du das, wenn du so Kaugummis als Kind gekaut hast, so Huba-Buba-mäßig, die am Anfang voll überwältigend waren, voll die künstliche Fruchtgranate, aber wenn die ausgekaut, ausgelutscht waren, dann hast du nur noch auf Gummi gekaut und ja. Das ist schnell fort.
Nach 5 Minuten war der Spaß vorbei, hier geht es deutlich schneller als 5 Minuten. Ja. In der Zeit, in der er da ist, muss ich aber sagen, hast du eine schöne Rotweinnote, also die ist wiederum sehr cool getroffen, die kommt sehr schön durch. Dominant, aber nicht zu sehr, nicht zu prägnant, also nicht überkandidelt irgendwie, dass der Rotwein das kaputt macht. Ich finde das dann schön abgestimmt mit einem ganz weichen Speyside Malt. Ich denke mal, dadurch, dass er keinen Age-Statement hat, dass er nicht lange im Fass lag. Also ja. Ich würde den jetzt so nicht über 6 Jahre schätzen.
Ja, ich gehe sogar unter 5 Jahre. Irgendwas zwischen 3 und 5 Jahren wird das sein. Es ist wirklich ein stabiles, schönes Destillat, aber leistungsgerecht.
Ja. Was man liest, ist, dass das Finish in den Rotweinfässern nur einige Monate gedauert hat. Mhm. Das heißt, er hat kein Jahr oder gar länger im Rotweinfass verbracht, sondern wirklich nur kleiner 12 Monate, die er da drin verbringen durfte. Und insgesamt gebe ich dir, es ist 6 Jahre Maximum, wäre nicht gar weniger.
Ja. Warum ist aus der Flasche so viel raus, wie es raus ist? Weil das einer der perfekten Everyday Drums ist. Den kannst du einfach, wenn du Bock hast, einen entspannten Whisky zu trinken, der dich nicht überfordert, den du schön nebenbei wegsüffeln kannst, stehe ich immer wieder vor diesem Regal und greife zu. Wenn ich Chrissy blind frage, so, was für ein Whisky möchtest du aus dem Whiskyzimmer haben, dann ruft sie sehr häufig, hol den Tamnavulin. Und deswegen ist diese Flasche auch schon so geplündert. Aber das heißt auch, man kann den wirklich fein trinken.
Genau das ist es. Es ist ein kurzweiliges Erlebnis. Wenn man Bock hat, einfach mal einen kurzen, schnellen Whisky zu trinken und sich ein bisschen das Erlebnis zu gönnen, dann ist der gut. Das ist halt nichts, wo man sich allzu sehr drauf fokussieren muss. Das ist auch nichts, wo man zu übertrieben irgendwie schmecken muss, weil da kommt nicht viel. Mhm. Den kann man einfach kurz und schnell genießen und dann geht's weiter. Dann heißt es Zähne putzen und ab auf die Arbeit.
Ja, das kann sehr gut sein, dass wir uns den nachkaufen, wenn der mal leer ist. Weil er ist immer noch verfügbar, er kostet knapp über 20 Euro, wie schon gesagt. Und dafür kann man wirklich überlegen, den nachzukaufen, weil der echt stabil ist.
Ja, für meine Bucketlist für diesen Monat habe ich auch tatsächlich, gibt es eine Weißweinreifung, die habe ich im Hinterkopf, dass ich mir die eigentlich ganz gerne diesen Monat auch zum Probieren bestellen möchte, weil eben da dieser unschlagbare Preis hintersteht, das ist genau das, was du sagst. Du hast gar keinen Skrupel, greife ich jetzt zu einer 100-Euro-Flasche oder nicht, sondern du machst es einfach, weil das kriegst du, wenn es im Angebot ist, sogar für 22, 23 Euro, das tut nicht weh, das machst du einfach.
Ja.
Ja, deswegen ist das eigentlich fest eingeplant, dass der auch mit dazukommt. Der hat es wieder bewiesen. Für diesen Preis ist es ein stabiles Destillat.
Skrupel ist ein schönes Wort. Muss ich immer an Tour in der Half Men denken.
Ich dachte, du hast Skrupel jetzt irgendwas.
Nein, ich habe keine Skrupel.
Das stimmt.
Ich finde nur das Wort schön. Tamnavulin hat eine schöne Geschichte, auch jetzt nach unserer Folge, weil immer wieder, du kennst das, Steve, du wirst gefragt von Bekannten, hey, yo, hey, Steve, du kennst dich doch mit Whisky aus. Ich muss auf den Geburtstag. Das beschenkte Geburtstagskind ist Whisky-Fan. Ich will nicht so viel ausgeben. Was kann ich dem holen? Und jedes Mal, seitdem wir die Folge aufgenommen haben und ich das gefragt wurde, habe ich jedes Mal den Tamnavulin empfohlen. Und jedes Mal sind mir die Leute danach um den Hals gefallen, weil die Beschenkten so begeistert waren.
Das ist, glaube ich, auch das, wenn du jetzt nicht irgendwie so deep drin bist und kennst komplexe Whiskys mit wirklich langem Abgang und hohem Alkoholgehalt, die viel hervorbringen und die halt ganz viele Facetten haben, dann ist das auch erstmal echt ein fantastischer Whisky, weil du einfach die Differenzierung nicht so hast.
Ja.
Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und auch da die Skrupel eben mal 25 Euro für so eine Flasche auf den Tisch zu legen, ist halt nicht da, ne?
Richtig. Und jetzt kommen wir zu was richtig Feinem, denn wir hatten 2 wesentliche Kritikpunkte. Einmal das junge Alter und deswegen die fehlende Komplexität. Und zum anderen der flache Alkoholgehalt, weswegen da eben wenig Wumms mit um die Ecke kommt. Wir haben jetzt eine Flasche, die beides einfach voll erfüllt.
Jetzt wird es richtig spannend.
Ja. Jetzt begeben wir uns in die Schweiz zu unseren südlichen Nachbarn, weil dort gibt es einen unabhängigen Abfüller, von dem ich bisher noch nichts wusste, noch nichts kannte. Und die haben einen Tamnavulin 14 Jahre lang in einem Weißweinfass reifen lassen, in einem erstbefüllten Weißweinfass. Und jetzt kommst du.
Long Valley Selection Single Malt Scotch Whisky. Hm. 14 Jahre gereift, 2009 destilliert, 2023 abgefüllt und das in einer legendären Limitierung auf, ich glaube, 262 Flaschen sind es gewesen. Boah. Eine dieser 262 Flaschen steht jetzt hier bei uns, wie wir das schon mal beispielsweise von Signatory Vintage gehört haben. Long Valley ist ein unabhängiger Abfüller. Mhm. Das heißt, sie brennen keinen Whisky selber, denn sie kaufen Whisky, in diesem Fall von der Tamner Wulin Distillerie, und füllen ihn in eigene Fässer, beziehungsweise was heißt eigene Fässer? Fässer, die sie selbst ausgesucht haben, natürlich nicht geküfert haben, aber sie kümmern sich eben selber um die Veredelung des Whiskys und bestimmen selber den Zeitpunkt, wann das Ganze dann abgefüllt werden soll. In diesem Fall war es nach 14 Jahren der Fall.
Ja.
Wer zur Hölle ist Long Valley?
Ja, was weiß ich. Ich habe vorher noch nie von denen gehört.
Du hast aber schon gesagt, sie kommen aus der Schweiz. Das mhm. ist vielleicht einer der Gründe. Die Schweiz ist jetzt nicht unbedingt bekannt für Whisky. Wer aber mit Whisky zu tun hat, weiß, dass es große Namen in der Schweiz gibt.
Das
nur einer davon ist beispielsweise Sentis.
Yep.
Den darf man ruhig kennen, den sollte man kennen. Da wird auch noch was zukommen. In diesem Fall ist es aber Long Valley. Und wo kommen die her? Long Valley ist eng verflochten mit einer Distillerie, die wiederum selber brennen, nämlich die Langathun.
Ja.
Die Langathun-Distillerie, diese steht in Langenthal.
Und so ergibt sich auch der Name.
Wo kommt es her?
Schon unbefriedigt heute, dass ich keine Namensfindung machen kann, weil wir kennen ja schon die Namen von den ersten Folgen, aber Langes Tal, Long Valley, das ist der Name und ich finde es richtig witzig.
Genau so ist es. Da können wir direkt weitermachen. Was heißt Langathun?
Langathun? Ich habe wirklich gar keinen Peil. Also ich habe nur Long Valley recherchiert, aber den Namen der Destillerie, die da hinten dran hängt, der ist mir fremd.
Heißt auch Langenthal, ist aber nicht Englisch, sondern Keltisch.
Ah, Keltisch.
Das ist clever. Die Destillerie heißt Langenthal und der unabhängige Abfüller heißt auch Langenthal, nur einfach in unterschiedlichen Sprachen. Das ist clever und da sieht man, wie nah die beiden zusammen sind.
Mega.
Das Ganze ist entsprungen aus der Brauerei Bamberger. Die Brauerei Bamberger ist von Hans, dem ersten Bamberger, gegründet worden, 1857.
Ja.
Und hat auch angefangen, irgendwann zu destillieren, wurde irgendwann übergeben an Hans den Zweiten Bamberger. Der hat das Ganze weitergeführt, ist also ein Haus mit Tradition. Und irgendwann wurde das Ganze übergeben an Hans den Dritten Bamberger.
Geil.
Waren also drei Hänse, die sich das von Hand zu Hand weitergereicht
von
haben.
Von Hans zu Hans.
Ist aber geil wieder, ne? Alle heißen gleich, alle sind Braumeister,
ja.
Brauen Bier und destillieren.
Das erinnert mich richtig hart an John und George,
ja.
Und George und John,
ja, ganz genau.
Von Glenfarclas.
Ganz genau so ist es. Jetzt gab es aber ein Problem neben der Bierbrauerei.
Mhm.
1939 fing der Zweite Weltkrieg an.
Ja.
Den haben wir leider schon ein paar Mal auf der Agenda gehabt,
mhm.
weil irgendwie hat er auch ein bisschen großen Einfluss gehabt. Auch in der Schweiz hat es einen riesen Einfluss gehabt.
Krass.
Denn 1939 wurde aufgrund des Weltkriegs verboten, Getreide zu destillieren, weil man das Getreide als Nahrungsmittel brauchte.
Ja.
Und weißt du, wie lange das angehalten hat?
Wahrscheinlich bis 45.
Bis 1999.
Das ist nicht dein
durfte
Ernst.
Durfte in der Schweiz kein Getreide destilliert werden, weil es als Nahrungsmittel deklariert war, was zum Essen da ist.
Junge.
Erst 1999 wurde das Verbot, Getreide zu destillieren, in der Schweiz aufgehoben. Und da hat sich direkt Hans der Dritte Bamberger gedacht, jetzt geht's wieder los. Meine Zeit ist gekommen.
Durststrecke, 60 Jahre Durststrecke.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Der hat aber wirklich diese 60 Jahre ausgehalten und hat den Beginn mitgemacht und hat 60 Jahre gewartet und war dann trotzdem am langen Hebel und hat das weitergemacht.
Naja, die Hänse, ne? Die Hänse, der eine Hans der Zweite hatte so ein bisschen ein Problem.
Okay.
Der ist genau in dieser Durststrecke, im wahrsten Sinne des Wortes, groß geworden.
Ja.
Und Hans der Dritte, der hat dann schon... Er war noch ein bisschen jünger.
Ja.
Der hat das dann gut mitgekriegt und
krass.
Hat dann beschlossen, das ist geht wieder los, Freunde. Und 2005 hat er dann wieder angefangen zu brennen. Also seit 2005 gibt es den Langathun Whisky. Und in den jungen Jahren wurde eben auch Long Valley gegründet. Eine Spirituose, die eben nicht selber gebrannt, sondern zugekauft und nur veredelt wurde.
Mhm.
Das Ganze ist nun mittlerweile 20 Jahre her. Das heißt, sie konnten es auch entsprechend lang selber im Fass liegen lassen,
mhm.
denn bereits in den Anfangsjahren, seit 2005, wurde unter Long Valley abgefüllt. Das Ganze gehört, um das übergeordnet noch zu betrachten, zu einem größeren Konstrukt, nämlich zur High Spirits AG.
Mhm.
Die High Spirits AG ist eine Holdinggesellschaft, das heißt, unter der High Spirits Holding gibt es verschiedene Firmen. Darunter befindet sich beispielsweise die Langathun Destillerie.
Mhm.
Darunter befindet sich die High Spirits Distribution.
Mhm.
Das ist eine Handelsgesellschaft. Diese füllt auch Long Valley ab.
Mhm.
Das heißt, die Long Valley gehört nicht offiziell zur Distillerie, sondern zur High Spirits Holding.
Ja.
Und dann hängt noch eine Distillerie darunter.
Ja, nämlich Seven Seals. Auch ultra berühmt, auch über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt. Tolles Destillat, großartiger Whisky. Schon ein paar von getrunken und eventuell gibt es ja auch dort mal irgendwann eine Folge.
Durchaus denkbar. Im Übrigen die Brauerei, wenn sich einer fragt, ey, ich liebe Bier, was ist mit der Brauerei? Die gibt es immer noch, die wurde aber verkauft 1983, verkauft an Feldschlösschen. Mhm. Feldschlösschen wiederum an Carlsberg und dementsprechend seit 1983 die Baumberger Brauerei unter der Fahne von Feldschlösschen Carlsberg.
Okay, krass. Sind das die Carlsbergs mit C aus Dänemark? Ja, oder
genau.
Sind das die Carlsbergs
mit K
aus dem Saarland?
Okay. Nee, das sind die Dänen.
Ja.
Okay. Die sind eingeritten und haben sich die gekrallt.
Ja, machen auch hervorragendes Bier, muss ich wirklich sagen.
Ja, in der Tat.
Bevor wir abdriften und irgendwie uns ein Bier aufmachen, greife ich einfach mal zum zweiten Destillat, zum zweiten Lagavulin, nämlich benannten 14-Jährigen. Der war
ein bisschen jungfräulicher.
Ja, noch. Der war etwas jungfräulicher. Den habe ich nämlich erst seit kurzem. Danke. Perfekt, sehr besonnen und leise eingegossen. Ich habe den erst seit kurzem, den habe ich nämlich in einem Lagerverkauf erstanden. Der ist, ich sag mal, auch aufgrund der Limitation nicht mehr so gut zu kriegen. Wenn man ihn findet, dann muss man schon fast 100 Scheine auf den Tisch legen. Und bei diesem Lagerabverkauf habe ich den geschossen für 46 Euro.
Du Schnäppchenjäger.
Ohne Witz. Und dann denkst du dir, einen 14-jährigen Whisky, na klar, ein Tamla Wullen, der für gutes Preis-Leist-Verhältnis berühmt ist, aber trotzdem, einen 14-jährigen Whisky, einfach für schlanke 46 Euro, konnte ich nicht Nein sagen.
Das kann ich sofort nachvollziehen, kann ich das.
Ja.
Hier ist ein bisschen mehr los, du hast schon gesagt, neben den 14 Jahren Reifung haben wir auch 50% Alkoholgehalt im Glas. Ich habe jetzt nicht geguckt, du kannst mir vielleicht sagen, ich würde behaupten, er ist nicht kühlfiltriert und auch nicht gefärbt.
Ganz genau, natürliche Farbe und nicht kühlgefiltert.
Das so heißt,
das einzige Destillat am heutigen Tag, was diese beiden Kriterien erfüllt. Und deswegen ist er auch verhältnismäßig hell. Allerdings kriegt man ja auch nicht so ein sattes Rot aus einem Weißwein im Vergleich zu einem Rotwein oder einem Sherry.
Ja. Das ist genau die Sache. Der ist aber schön golden. Wir kennen das von Weißweinreifungen, dass die manchmal selber so eine Chardonnay-artige Farbe haben. Mhm. Würde ich ihm jetzt nicht zuschreiben. Ja, er ist hell, aber trotzdem eher ein Gold. Das wäre schon ein sehr dunkler Chardonnay. Von daher, das ist schon eine schöne Whisky-Farbe. Ein schönes, sattes Gold, leichten hellen Einschlag, passt perfekt zum Weißweinfass.
Ja, sieht in der Flasche noch ein bisschen rötlicher aus.
Ja.
Jetzt im Glase haben wir wirklich ein richtig schönes, sattes Senfgelb.
Exakt.
Ja, er riecht wirklich toll, richtig toll. Du hast sofort diese geile Weißweinnote. Es ist ja aktuell mein liebstes Finish. Ich stehe wirklich auf Weißwein-Finishes bei Whisky und der reiht sich perfekt ein in die Sauternes-Finishes von Glenallachie und von Ähnlichem.
Ja, absolut. Erinnert mich auch sofort an den Sauternes. Du hast die Süße da drin. Du hast richtig knatschig die Süße. Der riecht hell. Der riecht richtig hell. Ich denke an Sonne und an Sommer. Es könnte jetzt eigentlich gekühlt sein und draußen die Sonne scheinen und ja. 25 Grad sein. Auch hier ganz leichte, exotische Früchte. Sehr floral finde ich ihn. Dieses Helle, dieses Süßliche gibt für mich direkt einen floralen Charakter mit ab. Und ich habe ein bisschen was in Richtung Rum.
Rum? Okay, bei mir war es eher eine kleine säuerliche Note, aber säuerlich spritzig, wie bei so einem Riesling.
Das würde ich im Geschmack erwarten, habe ich jetzt in der Nase nicht, aber ich rechne ein bisschen im Geschmack damit.
Ich glaube, ich weiß, was du mit dem Rum meinst. Das ist so ein bisschen karibisch-vanillig.
Diese ganzen Caribbean-Cask-Abfüllungen, die gehen so ein bisschen in die Richtung
ja,
auch.
Ja, doch, kann ich wirklich gut nachvollziehen. Weiß ich jetzt, was du meinst. Und was auch sofort spürbar ist, der Alkohol transportiert den Geruch besser.
Ja, absolut. Das erwarten wir natürlich auch für den Geschmack, aber auch im Geruch kommt das hin. Das Schöne ist trotz 50% und auch im Vergleich zu vorher keine sprittige Note. Gar nicht.
Nee, null Sprit.
Gar nicht. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr schön für 50%. Das gibt immer guten Mut zum Trinken.
Mut. Mut oder Mut?
Also Mut zum Trinken.
Mut im Sinne von Stimmung oder Mut im Sinne von
du beides, bist mutig? Beides. Eine gute Stimmung macht mir Mut, jetzt zu trinken.
Okay.
Slantje.
Darauf ein Slantje.
Wie sagt der Schweizer Prost?
Prösterli.
Prösterli.
Ich weiß es nicht.
Whisky Gläsli.
Muss ich mal meinen Kumpel fragen.
Prösterli zum Whisky Gläsli. Ah, das ist nicht beleidigend, wir können das gar nicht. Ne?
Der
Schweizer Akzent ist extrem schwer, finde ich. Kann ich nicht, so bei den Holländern ist es einfach, aber hier ist das schwierig.
Schweizer, das ist besonders. Ich mag sie aber sehr. Junge, ist der rund. Er ist einfach rund und schmeckt toll.
der entwickelt sich, da merkst du sofort die Komplexität, da merkst du, da ist mehr dabei, da ist mehr los. Auch hier ist wieder eine große Süße gegeben. Wenn du ihn trinkst, im ersten Moment hüllt sich eine schöne Süße im Mundraum aus, dann merkst du direkt die Alkoholstärke, dass da mehr aufblüht und dann merkst du schon, wie er sich geschmacklich verändert. Da kommt die Komplexität dann ins Spiel, die Weißweinnote entfaltet sich, die leichte Säuerlichkeit kommt komplementär zur Süße, das ist der Weißwein. Ich merke auch wirklich, das ist eine wie ein süßer Weißwein. Eine schöne süße Weißweinnote mit den leichten Bitterstoffen, mit einer leichten Säurenote mit dabei. Und dann entwickelt sich das Ganze hin zu tropischen Früchten, Vanille ein bisschen. Da merkt man eben, da passiert hinten raus noch ein bisschen mehr als nur Weißwein.
Ja, richtig, richtig geil. Also ich kann jeder Speyside Destillerie empfehlen, packt eines von euren Destillaten zum Finish in einen Weißwein oder haut es direkt in Weißweinfass und lasst es da voll reifen. Ich habe noch nie einen Speyside Whisky getrunken mit einem Weißweinfinish, der schlecht war. Etradour, geiles Zeug. Glenallachy, geiles Zeug. Und der Tamlawhullen, wie gesagt, reiht sich da 1:1 ein. Ein Islay Whisky, keine Chance. Du kannst keinen rauchigen Islay Whisky in ein Weißweinfass packen, das würde den zerstören. Aber Speyside, Wahnsinn.
Eine exotische Fruchtnote auch da drin. Jetzt im zweiten Schluck irgendwie so Ananas, so richtig süße Tropenfrucht. Mhm. Cool. Also ganz, ganz leckerer Whisky. Steckt natürlich den armen Pinot Noir hart in die Tasche. Aber du musst halt auch tiefer in die Tasche greifen in selbige, um den entsprechend kaufen zu können.
Ja.
Von daher sollte er das auch tun. Ja. Den Anspruch hat man dann.
Ja. Bin so ein bisschen bei diesem Tropi-Frutti-Mix von Haribo. Kennst du das, wo so verschiedene süße Früchte drin sind?
Stimmt schon. Und dann bin ich da aber wieder bei den Weißen, bei der Ananas.
Ja, genau. Ganz genau. Und der Toucan, der kleine Toucan, der als Süßigkeit nachgebaut ist, der schmeckt auch in die Richtung.
Der Toucan. Ein sehr leckerer Whisky. Wirklich grandios. Was kostet der normal, regulär, wenn du nicht im Lager verkauft kriegst?
Ein Huni. Ja, ziemlich. Also mit Glück für 90, aber so 100 Euro muss man schon mit rechnen.
Ist er wert?
Ja.
Würde ich sagen.
Kann ich unterschreiben. Ist tatsächlich sowohl von der Prozentzahl der kräftigste Kollege heute, als auch vom Budget her der kräftigste Kollege. Das heißt, das, was gleich kommt, ist anders.
Aber es ist doch auch ein Mittelhochkaräter dabei. Also das wollen wir nicht unter den Scheffel stellen, da geht noch was.
Also wenn du so willst, haben wir schon noch zwei spezielle Dinge, die aber wie gesagt weder im Preis noch im Alkoholgehalt eben mit dem vergleichbar sind. Wenn du so willst, haben wir schon noch zwei spezielle Dinge, die gleich kommen, wenn sie aber eben im Preis und auch im Alkoholgehalt nicht mit dem vergleichbar sind.
Absolut, auf jeden Fall, aber zumindest einer davon im Prestige.
Magst du schon mal ein Sneak Preview geben, was jetzt als Whiskys 3 und 4 auf uns zukommt?
Ich sneake schon mal voll ins Thema. Wir bleiben ja in der Speyside. Folge Nummer 1 heißt Glenfiddich. Ja, ich sage immer noch Glenfiddich.
Glenfiddich, sei gälischer. Trau dich.
Hier, Glenfiddich ist mir echt Glenfiddich. Nee, nein, das machen wir nicht. Sowas, solche, so Sauzeug hier.
Dann hauch es ein bisschen. Sag Glenfiddich.
Oh, shit. Mir steht das genug ins Ohr gehaucht
jetzt. Ja, hast du. Ich habe jetzt Gänsehaut.
So, nachdem wir jetzt wieder ASMR bis zur Ekstase betrieben haben. Glenfiddich, die über 100 Jahre alte Distillerie, gegründet 1887 von William Grant. Was für ein Name in der Whisky-Historie.
Ja.
Bis heute in Familienbesitz bei den Grants. Ganz, ganz tolle Geschichte. Der höchste Ausstoß Schottlands, über 10 Millionen Liter mittlerweile aus dieser Distillerie und die weltweit am häufigsten ausgezeichnete Distillerie.
Ja.
Wir haben damals, ich erinnere mich, in der ersten Folge schon gesagt, da hatten wir den 12er und den 15er.
Ganz genau.
Ja, Standard, Massenware. Aber trotzdem gut.
Ja, natürlich.
Trotzdem gute Whiskys.
Lass sie nichts drauf kommen.
Nee. Absolut. Es sind Speysider, sie schmecken auch so. Witziger Fact am Rande einfach, dass A, die Distillerie mit dem größten Ausstoß, über 10 Millionen Liter, die kleinsten Brennblasen Schottlands hat.
Ach, witzig. Aber das sind ganz viele, ne?
Ja, eine zweistellige Anzahl. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich müsste in Folge 1 von diesem Whiskast reinhören, dann würde ich es bestimmt wissen. Aber ich habe es nach 42 Folgen leider nicht mehr im Kopf. Es sind die kleinsten und in der ersten Distillerie, ganz am Anfang, waren das alte Kadu-Blasen.
Ja, das stimmt.
Verrückt.
Ich meine, es sind 29 Blasen, die da zum Brennen benutzt werden. Und das ist auch schon echt eine stabile Anzahl. So bisher war es Downing mit 24 Blasen, so unser größter Blasenvertreter. Aber da kann Glenfiddich nochmal einen draufsetzen.
Das ist auch so ein Contest, ne? Wer hat die größte Blase? Das ist, wenn man abends weggeht, ist das auch schon mal
ja
so ein Battle.
Das stimmt. Weißt du, was auch witzig ist? Die sind einfach 30 Jahre jünger als die Destillerie der Familie Baumberger.
In der Tat.
Ja.
Die haben aber damals auch noch keinen Whisky
destilliert,
die Baumbergers.
Die haben was anderes gemacht.
Ja, die haben schon irgendwie Korn gebrannt oder so. So, wir trinken Glenfiddich. Was haben wir denn hier Schönes am Start? Wir haben einen besonderen, den ist heute so einfach, man bekommt ihn noch, aber nicht mehr frisch abgefüllt, sondern nur, wenn man irgendwo auf einer Auktion was Altes ersteigert. Und wir haben einen Klassiker, einen etwas hochpreisigeren Klassiker, eher das obere Ende der Core-Range.
Ja, das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück. Und wir probieren alte Whiskys, die aber nicht vom Alter, also vom Age-Statement her, auf der Flasche alt sind, sondern einfach vor Urzeiten abgefüllt worden sind. Das Destillat, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, kommt aus den 80er, 90er Jahren. Natürlich kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen, wann genau das Zeug in die Flasche gekommen ist. Das sind die Oldschool-Bottlings von Glenfiddich. Das heißt, die, die in den 80er, 90ern in die Flasche gekommen sind, die Designs der Flaschen von vor 2 bis 3 Design-Generationen. Also, wenn ihr das schon mal gesehen habt, das sind diese ganz alten, quietschgrünen, dreieckigen Flaschen und die sehen auch schon wirklich fast historisch aus.
Ja, total. Der hat zwar jetzt schon diese typische dreieckige Form, die wir in der Folge 1 schon beschrieben haben, die von einem deutschen Herold, der einen Vorschlag gemacht hat und angenommen wurde, ist aber schon in den 60er Jahren passiert. Das heißt, es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass der schon die dreieckige Form hat. Es ist ein kleines Sample, was wir davon eben haben. Es wird länger nicht mehr hergestellt. Es ist ein Single Malt.
Es ist ein Single Malt.
Das ist eben das Wichtige, hat 43%. Da ist immer ein bisschen was los. Und wir haben halt kein Age Statement, also Gott weiß, was uns da jetzt erwartet.
Ja.
Wie lange war es wohl im Fass?
Ja.
Man weiß es nicht.
So aus der Lemeng hätte ich gesagt, irgendwas um die 10, 12 Jahre, weil das so ein bisschen der Vorgänger vom 12er Glenfiddich ist, den wir heute kennen.
Das Doofe daran ist halt, man findet keine Informationen groß darüber. Nee. Das ist so, man ist ein bisschen blind. Wir wissen, das ist ein Single Malt, der hat 43%, hat kein Age-Statement, wird also jetzt nicht irgendwie 18 Jahre im Fass gelegen haben. Und das ist eine Special Reserve. Da wird irgendwas besonders gewesen sein.
Richtig. Und was so nette Indikatoren sind, sind immer Sachen wie, haben wir eine Homepage abgedruckt auf dem Etikett, aber das war alles noch weit vor Zeiten des Internets. Soll ich es mal aufmachen?
Mach mal auf den Deckel.
Mache ich.
Ist so alt, dass der Deckel gar nicht aufgeht.
Ich glaube, wir brauchen Werkzeug. Oder war das dein Daumen, der geknackt hat, oder war es die... Oh, die Flasche ist es. Es ist die Flasche.
Das war die Flasche. Meine Hand ist das Werkzeug.
Ja, du hast ja auch wenigstens noch irgendwie einen Bezug in deinem Beruf zur handwerklichen Tätigkeit. Ich bin ja ein reiner Sesselfurzer.
Ist hier Gugu Gadget Schraubzieher. Dann fährt der Schraubenzieher da raus.
So, dann warst du jetzt mal Aufreißer und Eingießer.
Gugu Gadget Zangenhand.
Boah, bin ich gespannt jetzt. Historisches Destillat.
Also farblich fällt direkt wieder auf, sehr hell.
Super hell. Also das ist wirklich Weißweinfarbe.
Ja, absolut. Hat mich auch voll dran erinnert, weil der ist heller als der Sauternes-Fass.
Ja, gerade eben. Massiv heller. Deswegen tippe ich auch, dass er jünger ist als 14 Jahre. Wie gesagt, vielleicht sogar einstellig. Damals war ja das Thema Age Statement wirklich ein Ding. Und alles unter 10 Jahren wurde eigentlich nicht deklariert. Das war wirklich ja verpönt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der doch was jünger ist. Jetzt auch aufgrund der Farbe.
Junge, riech mal da rein.
Boah, das ist Oldschool-Whisky.
Was ist das denn?
Das ist Oldschool-Whisky.
Das gibt es heute gar nicht mehr.
Das findest du heute nicht mehr.
Nee, absolut. Der riecht ein bisschen nach Trester. Ich mag Trester. Das ist ein ganz feiner Geruch nach... Das ist schon ein bisschen traubig auch.
Ja.
Also der riecht fast mehr nach Traube als nach Getreide. Auch sehr süßlich.
Ja, besser traubig als traurig.
Das ist wirklich so. Man riecht auch... Also ich finde, da ist nicht viel Holz. Gar kein Vanillearoma. Also, als ob der gar kein Bourbonfass gesehen hätte.
Ja, ich gehe auch in die Richtung, dass das irgendwie entweder ein ganz ausgenudeltes altes Bourbonfass war.
Oder ein Frischholzfass.
Einfach frische Eiche.
Ja.
Eiche muss es sein, was anderes darfst du in Schottland nicht benutzen. Das heißt, das kann jetzt nicht irgendwie eine Kastanie sein, es muss Eiche sein.
Das ist ganz, ganz interessant, wirklich. Mhm. Also er ist nicht sprittig, der riecht gut, aber der riecht ehrlicherweise, wenn man heute Whisky kauft und kennt, nicht wie ein heutiger Whisky.
Nee, gar nicht. Ich finde es immer ultra interessant und spannend, so alten Haudegen zuzuhören, wenn die darüber sprechen, wie Whisky früher gewesen ist. Und es gibt ja viele Destillerien, die sagen, wir haben den Anspruch, Oldschool Whisky zu machen, so wie er früher mal war. Und jetzt kann ich verstehen, was die meinen.
100%.
Das ist anders. Also das heißt nicht, dass es heute schlechten Whiskys gibt, aber es ist anders. Es ist wirklich anders.
Das ist eine verrückte Nummer. Das finde ich richtig cool, weil diese Note wirklich ganz besonders ist. Also die ist mit keinem Whisky wirklich vergleichbar, der mir jetzt einfallen würde.
Nö, bin ich auch raus. Also jetzt einen Vergleich ziehen. Gerade eben ist mir sofort was eingefallen und hier fällt mir schlank nichts ein.
Man muss aber auch bedenken, sie reifen ja in der Flasche nicht mehr und das Destillat wird wahrscheinlich irgendwo um die 30 Jahre jetzt auf dem Buckel haben.
Ja.
Na, also war noch ein bisschen anders, 30 Jahren.
Echt spannend. Und ich bin auch wirklich überrascht über die Farbe. In der grünen Flasche siehst du ja einfach nicht, was das für eine Farbe hat. Das hätte ja auch Wasser sein können.
Ja.
So, lass uns.
Jetzt wird's richtig interessant.
Sanche.
Ganz anders.
Crazy, oder?
Extrem trocken. Ein bisschen staubig, ein bisschen Holz, ein bisschen Muff und ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, ist wirklich schwer zu definieren. Ist auch anstrengend zu trinken. Ich weiß, was du meinst. Das alte, muffige, das kommt durch. Das könnte auch tatsächlich daran liegen, dass der eben diese Jahre in der Flasche auf dem Buckel hat. Schlecht ist das nicht. Ich versuche es gerade noch so ein bisschen zu sortieren.
Das Muffige ist so ein bisschen wie alter Karton.
Ja.
Ja, also wir hatten das schon mal. Das Muffige gehört ja manchmal dazu. Mhm. Ist in Bezug auf Whisky gar keine abwertende Note, aber sie ist halt da. Ne, das haben einige Whiskys, auch moderne Whiskys, können teilweise so ein bisschen so was Muffiges mit dabei haben, so wie Keller, hatten wir ja auch schon. Also ein bisschen alter Kartonmuff, wenn du in so einem alten Buchrücken riechst.
Mhm.
Und halt echt, der ist ein bisschen staubig hinten raus. Ne?
Ja.
So trocken staubig.
Der legt sich richtig so auf die Zunge. Ne?
Und eine leichte Fruchtsüße kommt schon auch mit.
Ja.
Aber das ist unvergleichlich. Also ich hätte keinen Referenzwert, keine Referenz, die mich daran irgendwie erinnert.
Nee, ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob der vielleicht mal einen Sherry gesehen haben könnte, einen Sherry-Fass. Ich nehme an, dass sie das Ding einfach von Anfang an in irgendein Fass geknallt haben und da drin gelegen haben, bis es abgefüllt wurde. Aber so ein ganz bisschen sherrig ist es im Geschmack. Diese leichte Süße, die habe ich nämlich auch, was du beschrieben hast. Und die erinnert mich an einen ganz sanften Sherry.
Du hast recht, der muffige Karton, der könnte ein ganz feiner Sherry-Hauch sein, theoretisch.
Mhm.
Ist möglich.
Ja.
Gehe ich mit.
Vor allen Dingen wird das zu der Zeit ja, wenn das Teil einen Sherry-Fass gesehen hat, dann eben nicht so ein Infused-Fass gewesen sein, so ein Season-Cask, sondern das wird dann ja wirklich ein originales Sherry-Fass gewesen sein, was dann vielleicht schon, was weiß ich nicht, wie viele Sherrys gesehen hat.
Absolut. Also das ist eine Abenteuerreise jetzt.
Mhm.
Wirklich, ja. Ganz großer Abstecher woanders hin.
Ja,
spektakulär.
Ja, wirklich, wirklich spannend. Weil wenn ich so alte Whiskys getrunken habe, dann waren das auch welche mit einem sehr hohen Alter. Das heißt, die waren in den 70er, 80ern abgefüllt, hatten dann aber auch irgendwie 30 plus Jahre auf dem Buckel, sodass das Abfülldatum trotzdem in den 2000ern lag. Aber sowas hatte ich wirklich noch nicht.
Nee, also eine absolut unique Geschichte jetzt hier. Das ist wirklich, hat man nicht allzu oft und man merkt es am Geschmack, das ist echt ganz, ganz anders. Und ich würde behaupten, auch wenn jetzt irgendeiner sagt, oh, da gab es eine neue Auflage, der Zeug ist von 2019. Also ich wage zu behaupten, man schmeckt, dass der nicht aus den 2000er Jahren, dass der nicht in den 2000er Jahren abgefüllt wurde.
Ja, und endlich weiß ich, was diese alten Whisky-Sommeliers meinen mit der Whisky hat sich geändert. Und man findet kaum mehr Whisky wie vor 40 Jahren.
Absolut. Das zu 100%. Das ist eine andere Nummer. In der Zwischenzeit, seit unserer Folge Nummer 1, gab es ein paar New Releases. Keine großen News aus der Glenfiddich, aber es gab ein paar Releases.
Ja,
allerdings
ja.
Allsamt Zeug, wo ich behaupten würde, das kaufen wir uns jetzt nicht ebenso. 2025, ab diesem Jahr, ist Glenfiddich Sponsor des Formel-1-Teams von Aston Martin.
Oh, das wusste ich gar nicht. Das hat auch Bowmore gemacht vorher, ne?
Eine neue Kooperation, ja, aber die waren nicht Formel-1-Sponsor.
Okay.
Die hatten eine Serie mit Aston Martin zusammen gemacht, aber sie waren nicht Formel-1-Sponsor.
Okay.
Glenfiddich ist offiziell Aston Martin Formel-1-Sponsor und haben natürlich direkt einen Whisky dafür rausgebracht. Allerdings ist es ein One-of-Kind-Whisky. Es gibt also nur eine Flasche und das ist ein Whisky von 1959.
Ach, du liebe Güte. Deswegen,
die wird auch wahrscheinlich gar nicht verkauft. Was? Spekuliert man.
Was zum Geier?
Es ist 1959 ist das Debütjahr, in dem Aston Martin in der Formel 1 debütiert hat. Da gibt es halt so exemplarisch dann so ein Whisky. Aber klar, was machst du sonst als Whisky-Distillerie? Das liegt nah und dann verkauft man die nicht und das ist halt was Spezielles. Aber klar, ne, das ist ein alter Whisky. Jetzt ein alter Whisky. Außerdem kam raus eine exklusive Deutschlandabfüllung, Einzelfassabfüllung 1990, hat man hier und da in den Medien gesehen.
Ja, ja.
Auf 146 Flaschen limitiert, dementsprechend auch, ja klar, 1990. Den habe ich mir angeguckt, was ist mein Geburtsjahr, das wäre eigentlich geil gewesen.
So jung bist du.
So jung bin ich.
Scheiße.
Blutjung, ich bin fast noch 20.
Kind der 90er, ich fasse es nicht.
Gute Zeit, gutes Jahrzehnt, wirklich. Großartiges Jahrzehnt. 146 Flaschen, deswegen Preis von 3.600 Euro, war erwerblich auf dem deutschen Markt. Wie gesagt, exklusive Deutschland-Abfüllung. Es gab den Grand Château mit so einer schönen, schmucken Schatulle.
Ja, der war über 30 Jahre alt, ne?
31 Jahre, von diesen 31 Jahren, 9 Jahre im Bordeaux fast gereift. Mhm. Viel Potenzial, ebenfalls limitiert auf 505 Flaschen.
Ja.
Zusätzlich gab es aber noch 250 Flaschen in Zusammenarbeit mit einem Künstler. Das machen die oft zu Künstlerflaschen, die ja nochmal eine andere Umverpackung, ein anderes Label haben, ein anderes Flaschendesign. Kostete 1.900 Öcken der Spaß.
Ja.
Wir kennen allerdings jemanden, mit dem wir gesprochen haben, der den probiert hat.
Ja.
Wir sagen einfach nur kurz und knapp, er war nicht begeistert.
Ja, wirklich. Das hat mich so krass überrascht, weil der wurde auch Social Media technisch richtig gehypt. Da waren richtig geile Bilder, Fotos. Und dann sagte er, ja, ich hatte die Möglichkeit, den zu probieren. Und der hat mich enttäuscht. Und das fand ich dann schon krass.
Dann gab es noch einen Glen Eagles Centenary.
Ja.
Ist ein Whisky, den Glenfiddich zum Geburtstag, zum 100. Geburtstag des Glen Eagle Hotels, ganz in der Nähe der Destillerie natürlich, rausgebracht hat. Was ist das Besondere an diesem blöden Hotel? Es ist eben ganz in der Nähe der Destillerie und die Haltestelle in dem Ort. Und früher hingen die Whisky-Destillerien ja alle vom Eisenbahnnetz ab. Die hieß halt Glen Eagles Haltestelle. Sie haben zum 100. Geburtstag ein Whisky rausgebracht, limitiert auf 15 Flaschen, von welchem jedes Jahr drei Flaschen rauskommen. Ganz verrückter Dekanter mit so einer dicken Packung da drum. Refill Sherry Butt, Vollreifung. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber unheimlich viele Jahre müssen es sein, denn die Flasche kostet schlappe 35.000 Pfund.
Ach du liebe Güte.
Genau. Und dann gibt es was Erschwingliches für den Whisky-Genießer von Welt. Es gibt nämlich drei Lunar New Year Whiskys. Das ist, glaube ich, eine bekannte Serie zum Mondjahr, zum chinesischen Mondjahr. Ist da wieder eine Serie veröffentlicht worden mit drei Destillaten. Davon ist eines frei erhältlich, 21 Jahre alt, ein Gran Reserva. Es sind aber auch zwei nicht frei erhältlich. Nämlich einmal ein 15-jähriger Watt 03 und ein 18-jähriger Watt 04. Die Perpetual Range ist das. 15 und 18 Jahre. Die zwei gibt es ausschließlich im Travel Retail und auch nur an überwiegend asiatischen Flughäfen, wie beispielsweise Shanghai, Hongkong, Singapur, aber auch in Melbourne beispielsweise. Okay. Man muss aber relativ weit reisen, wenn man sie haben möchte. Die Designs dafür sind von der chinesischen Künstlerin Zhang Yu gestaltet worden. Okay, ja. Also diese Luna Series sind auch rausgekommen.
Müssen wir weit reisen tatsächlich, um die mal verkosten zu können.
Oder jemanden kennen, der weit reist. Ne? Das geht auch. Der muss aber noch ein Kilo frei haben im Gepäck. Ja,
das stimmt. Finde ich ganz spannend, was da immer so rauskommt, weil die knallen ja wirklich sehr viel auf den Markt. Watt 1 und 2 gab es ja auch im Travel Retail. Da habe ich mal einen von gekostet, der mich nicht so richtig gecatcht hat. Sie experimentieren ja auch mit Non-Age-Statement-Whiskys. Zum Beispiel der IPA-Cask, der mich auch gar nicht abgeholt hat. Oder auch solche Sachen wie Fire und Cane, den ich noch nicht gekostet habe, den ich aber bald mal probieren werde. Das heißt, die Non-Age-Statements von Glenfiddich, was früher undenkbar waren, die drängen auch auf den Markt.
Ja, absolut. Ich stand auch letztes Jahr am Flughafen und habe wegen den Watt 01 und 02 überlegt, aber ich habe dann auch letzten Endes die Finger davon gelassen.
Weißt du, wenn da einer stehen würde, der einen an die Hand nimmt und sagt, hey, ich sehe in deinen Augen, du hast Bock. Willst du beide mal kosten? Dann kann man das mal probieren, kann sich überzeugen lassen, kann vielleicht einen mitnehmen. Aber das ist, also der geilste Flughafen, wo ich jemals war, war wirklich Heathrow in London, wo, ich weiß nicht, 5 oder 6 Mitarbeiter nur Whisky Ambassadors von den großen Destillerien unterwegs waren, die Talisker und Glenmorangies um die Ohren gehauen haben.
Ich hätte niemals diesen Flug bekommen. Das heißt ja mal, seit 2 Stunden früher am Flughafen.
Ja.
Macht man da besser so 6 draus.
Richtig. Scheiß auf Gepäckabgabe.
Wobei, wenn du 6 Stunden früher am Flughafen bist, kriegst du den Flug dann auch nicht mehr. Dann keine Chance.
Dann ist oben.
Wir wollen die Folge nicht beschließen, ohne noch was aus der Core Range dabei zu haben.
Yay.
Es ist am etwas oberen Ende der Core Range. Wir hatten den 12er in Folge 1, wir hatten den 15er in Folge 1 und jetzt in Folge 42 der Nachzügler-Folge wird es ein bisschen hochwertiger. Wir haben noch den 18-jährigen Glenfiddich mit dabei.
Ganz genau. Das war ein großartiges Geburtstagsgeschenk deiner lieben Frau.
Yes.
Nämlich ziemlich unmittelbar nach unserer ersten Podcast-Folge, weil wir haben ja im Juni 2013 angefangen. Das heißt, dein nächster Geburtstag war gar nicht so fern. Ja, und dann war der in deinen Geschenken enthalten.
Ja, so ist es. Kam zu 12 und 15 noch 18 hinzu.
Oh, diese Flaschenform, die ist schon edel. Ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert, weil ich auch so stolz darauf bin, dass es ein deutsches Design ist. Und der Erfinder hat gesagt, diese dreieckige Form soll daran erinnern, einem guten Freund die Hand zu schütteln. Also dieses Dreieckige, dass sich das so in deine Hand anschmiegt wie ein Handshake. Finde ich eigentlich ganz geil, wenn wir jetzt hier diese freundschaftliche Beziehung mit dem Glenfiddich 18 eingehen.
Ich fände es aber schon ein bisschen bedenklich, wenn ich so eine Flasche Schnaps in der Hand halte und mich frage, was machst du da? Dann sage ich, ich schüttel meinem guten Freund die Hand. Das wäre der Punkt, wo ich mir Sorgen machen würde. Ja,
dann wird's kritisch. Also trink verantwortungsbewusst. Warum hat das Ding drei Ecken? Das liegt an den drei Grundzutaten für Whisky, nämlich Wasser, Getreide und Hefe. Und deswegen hat es drei Ecken. Nicht nur der Handshake, sondern auch drei Ecken, drei Zutaten. Finde ich ultra cool.
Du weißt ja, in allen drei Ecken soll Liebe drin stecken.
Tut es. Oh, was für ein befriedigender Plop. Das erste
frisch
Mal
geöffnet. Man sieht schon an der Flasche, es ist das gleiche Design, aber es sieht doch ein bisschen hochwertiger aus. 2021 wurde das Design etwas überarbeitet. Mhm. Nicht die Flaschenform, sondern nur ganz, ganz simpel hier mit diesem eingelassenen Häkchen da drin. Mhm. Man sieht, es ist kein Papieretikett alleine drauf, das gibt es auch, sondern da ist auch noch ein Aufdruck direkt auf der Flasche. Mhm. Oben der Flaschenhals beklebt mit so ein bisschen geriffeltem Papier. Das sieht, mutet schon hochwertig an.
Ja.
Und im Vergleich zum 12 und 15er hat der 18er auch einen anderen Korken. Der ist nämlich ein bisschen breiter. Der ist mit so einem Holzoberteil versehen. Das haben die anderen natürlich nicht. Das macht rein optisch schon mal deutlich mehr her. Die Flasche sieht also schon allein ein bisschen hochwertiger aus.
Ja, definitiv. Auf dem Korken ist auch so schön wie auf einer Münze eingraviert der Name William Grant & Sons.
So, das Tal der Hirsche. Was hat es damit auf sich? Er hat 40 Volumenprozent. Mhm. Das ist, muss man trotz aller Noblesse mal so sagen, für einen 18-Jährigen für 80 Euro im Verkauf ein bisschen schwach.
Ich finde es auch krass, weil Alkohol, wie gesagt, transportiert ja auch viel und ist immer so ein bisschen Qualitätsmerkmal, wenn wir über 46 liegen. Und ich habe noch nie einen 18-Jährigen Whisky getrunken, der nur 40% hat.
Ich hätte mir auch wenigstens 43 verpasst oder so. Ich habe auch einen McKellen zum Beispiel unten, kostet ein Schweinegeld, hat aber wenigstens 43%. Das ist so ein kleiner, hey komm, wir zeigen ein bisschen guten Willen. Ne?
Ist komisch. Und leider ist er auch gefärbt.
Ja, die Farbe ist dunkler als die zwei, die wir gerade hatten. Also auch dunkler als der Special Reserve von eben. Hat eigentlich eine schöne bernsteinige Farbe. Etwas heller als der Rotweinfinish vom Anfang. Aber halt nicht so 100% echt.
Ja, leider. Wir steigen semantisch ab. Vom Berg, auf dem die Mühle steht, hin zum Tal der Hirsche. Also Tamnavulin, Berg mit Mühle und Glenfiddich, Tal der Hirsche. Das heißt, wir gehen jetzt von den Höhen der Bergen in ein schönes hirschiges Tal. Und was sagst du zum Geruch im hirschigen Tal?
Wir gehen heute durch Höhen und Tiefen gemeinsam.
Das tun wir. Also in der Nase ist der großartig.
Ich wollte gerade sagen, er riecht sehr gut. Er riecht sehr, sehr gut.
Junge, wie harmonisch kann man riechen? Das kannst du als Parfüm verkaufen. Nicht, dass der künstlich parfümiert riecht, aber das kannst du wirklich als Duft verkaufen.
Es ist eine sehr, sehr schöne Mischung. Es ist so ein bisschen, du schwenkst ja beim ordentlichen Riechen so ein bisschen vom linken zum rechten Nasenloch wieder zurück. So auf der einen Seite ist der Single Malt, ein reiner Single Malt ohne Schnörkel. Auf der anderen Seite ein bisschen Sherryfass, ein bisschen dunkle Frucht, ohne viel Süße tatsächlich. Aber du merkst, da ist noch was drin und dann geht es wieder zum Single Malt. Also es ist in der Nase eine schöne Abstimmung zwischen puristischem Single Malt und zwischen einem Sherryfass.
Ja, wirklich harmonisch. So wie wenn eine Geige und ein Cello zusammen ein geiles Stück spielen. Es ist wirklich richtig fein abgestimmt. Was ist hier passiert, reifungstechnisch? Wir haben einmal das klassische Ex-Bourbon-Fass, was ja grundsätzlich fast überall benutzt wird. Und einmal haben wir eine Sherry-Fass-Reifung. Und beide Single Malts sind aus dem gleichen Destillationsvorgang in unterschiedliche Fässer gegangen. Nämlich zur Hälfte in Ex-Bourbon und zur Hälfte in Sherry. Und damit, jetzt pass auf, dass Destillat dann vernünftig Zeit hat, sich miteinander zu vermählen, wurden nicht die Fässer zusammengeschüttet und abgefüllt, sondern die kamen nochmal in ein Hochzeitsfass, in ein Vermählungsfass, wo sie nochmal 3 Monate Zeit hatten, sich kennenzulernen. Und du kannst mich schlagen, diese 3 Monate Kennenlernzeit, die riechst du hier raus.
Hochzeit auf den ersten Blick quasi. Deswegen steht auch auf dem schönen Tube, der mitkommt, der ist von der Form her auch ähnlich wie bei den anderen Destillaten, nur eben blau und sieht auch etwas hochwertiger aus. Steht drauf, Our Small Batch 18. Genau das ist diese Small Batch, diese Selektierung von 150 Fässern aus einem Brand. Und da wird dann eben nochmal vermählt aus dieser kleinen Batch heraus.
Großmäßig überzeugt er mich massiv.
100%. steck dir die anderen in die Tasche.
Was ich auch sehr geil finde, ist, der Glenfiddich hat Highland auf seinen Whiskyflaschen stehen. Das heißt, es ist ein Highland Single Malt. Aber wir haben ja vorhin gelernt, die stehen eigentlich in der Speyside.
Yes.
Jetzt haben wir wieder den Fakt, dass wir historisch gesehen die Speyside noch nicht so lange als anerkannte Whisky-Region haben. Ja, und Glenfiddich hat einfach gesagt, wir haben den Status Highland Single Malt Scotch und den möchten wir nicht abgeben, nicht verlieren. Und deswegen nennen die sich auch bis heute so, auch wenn sie lokal gesehen in der Speyside stehen.
Hätte ich gesagt, ist uns geschmackstechnisch jetzt mal egal.
Scheißegal.
Was uns nicht egal ist, ist der wahre Geschmack.
Ja, tolle Slantje. Überleitung. Slantje. Das ist ultra interessant. Jetzt dieses historische Destillat direkt vor dem modernen 18-Jährigen zu trinken. Und du kannst sagen, was du willst. Du schmeckst, dass das das gleiche Grunddestillat ist.
Ich finde den 18 natürlich viel besser.
Ja, natürlich.
Aber ja, mit weniger Staub, mehr Süße und Frucht, auch mehr Getreide. Der ist einfach voller.
Ja.
Der ist runder und vollmundiger.
Ja.
Der wird wahrscheinlich auch bedeutend länger gelegen haben als der andere.
Ne? Hundertprozentig, natürlich. Wenn das ein 18-jähriges Teil gewesen wäre, vorhin würde es da draufstehen. Der war viel jünger, bestimmt halb so jung.
Ja, der hat bestimmt mindestens 10 Jahre mehr auf dem Buckel hier. Mhm. Der würde, wie hätte man es sonst erwartet, locker 6% mehr Alkohol vertragen können. Mhm. Das hätte ihm gut getan, da hätte er sich nicht beschwert. Aber auch mit den 40% schmeckt er sehr, sehr gut.
Ja, kommt wirklich gut um die Ecke. Ich hätte auch im Blind-Tasting gesagt, dass der 46% hat, weil der Alkohol wirklich gut eingebunden ist und trotzdem vernünftig schiebt. Der transportiert den Geschmack. Das ist nicht überwältigend wuchtig, aber ich hätte den im Blind-Tasting nicht auf einen 40%igen Whisky geschätzt.
Ich gebe dir 100% recht. Viele 40er schmecken deutlich wässriger. Mhm. Das tut der nicht. Mhm. Ja, du merkst, dass er nicht so viel Alkohol hat, dass da definitiv keine 5 davor steht. Aber ich gebe dir 100% recht. Er schmeckt schon nach etwas mehr als 40%. Der schiebt ein bisschen mehr an. Das ist 100% so. Am Anfang habe ich sehr viel Birne, ich habe hier sehr viel Fallobst. Das ist ein sehr fruchtiger Whisky. Er geht also weg von floralen Noten teilweise hin zu Fruchtnoten, helle Fruchtnoten. Das Sherry-Fass ist da, aber ich finde interessant, dass er assoziativ für mich anstatt bei der dunklen Beere, der Rosine, doch eher bei der hellen Frucht bleibt. Mhm. Er ist schön süß, in dem Fall finde ich aber auch nicht zu süß. Es kommt im Abgang dann eine leichte Bitterstoffe raus. Das finde ich auch ganz interessant, aber keineswegs störend. Im Gegenteil, finde ich schön harmonisch und eine ganz sanfte, aber spürbare, und das finde ich sehr gut, Getreidenote. Du merkst, was es ist und wo es herkommt.
Ja.
Du hast hier nicht nur Frucht, sondern auch noch ein bisschen Getreide im Hintergrund. Und das Bourbonfass lässt sich auch blicken und lässt die ganze Zeit bei allen Noten ein bisschen Vanille mitklingen.
Mhm, wirklich, das ist ultra facettenreich und komplex. Und das musst du erstmal schaffen, bei einem 18-jährigen Destillat noch das Grundprodukt der Getreide überhaupt durchkommen zu lassen. Das ist wirklich beachtlich, was hier passiert ist. Ich habe noch ein bisschen gegerbtes Leder.
Ja, Leder fehlt bei mir tatsächlich. Ich habe auch schon überlegt, aber Leder ist bei mir nicht da. Ist wirklich sehr, sehr fruchtfokussiert, das Ganze.
Mhm.
Fruchtfokussiert, wie so ein Frutarier.
Fruchtfokussiert, ja.
Fruchtfokussiert, Neologismen vom Feinsten.
Ja, enttäuscht mich jetzt, dass du mein Leder nicht riechst. Jetzt bin ich traurig.
Kleiner Lederlümmel, du. Es muss sich an der Stelle ehrlicherweise jeder selber seine Meinung bilden, ob er 80 Euro wert ist oder nicht. Ich finde ihn sehr, sehr gut.
Er
auch besser als den 15er.
Boah, den müsste ich auch nochmal
probieren. Der ist sherry-lastiger.
Ja,
es ist ja so ein Lehrerverfahren und der ist ein bisschen sherry-lastiger, der 15er. Ist auch deutlich günstiger. Aber ich finde ihn hier besser persönlich als den 15er. Aber ob er 80 Euro wert ist, ich hätte jetzt gesagt, das ist ein guter 50, 60 Euro Whisky. 80 Euro ist ein bisschen viel für den Geschmack, weil vergleichbar 80 Euro kriegst du schon richtig geile Destillate, wo ein bisschen mehr mitkommt, mit eher um die 50%, wo du dir denkst, uiuiui, was ist denn jetzt passiert?
Mhm,
ja, und da bist du mit 80 Euro schon gut unterwegs. Nichtsdestotrotz ein ganz feiner, ganz toller Whisky.
Japp. Also wenn es da mal ein 18er in Fassstärke gibt, dann wäre es für mich ultra spannend, den mal zu verkosten, was da so passiert. Ich bin aber mit so einer preislichen Reduktion bin ich einverstanden. Also wenn wir das durchgeboxt kriegen, dann würde ich sagen, ja, das passt.
Ich hätte jetzt auch gesagt, also ich verstehe es wirklich nicht, warum man den auf 40% runterverdünnt.
Nee,
wenn man so einen Aufwand betreibt hier mit Small Batch und hin und her und dann sage ich euch, verdünne den aber runter auf 40%. Den hier irgendwo mit 49% gemacht, dann verträgt er 1-2 Tropfen Wasser,
49%, 2 Tropfen Wasser rein, vorher 10, 15 Minuten stehen gelassen, dann geht der richtig schön auf, das Wasser dazu. Ich glaube, dann explodiert der Mund.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir uns die Ausstoßmenge anschauen, wie viel Whisky da pro Jahr rausgeknallt wird mit 10 Millionen Litern, dann muss ja genug Grundstoff da zu sein, es gar nicht dann für die Abfüllung verdünnen zu müssen.
Ja. Dann könnte man ihn nicht mehr Small Batch nennen.
Ja.
Aber grundsätzlich absolut, ne? Absolut. Also es hätte ihm wirklich nicht schlecht getan, wenngleich das auch so, wie es jetzt ist, ein fantastisches Destillat ist.
Ja, vielleicht sind wir ja mal in der Lage, irgendwann in der Space halt eine Runde zu drehen, vielleicht auch mal die zu besuchen und dann irgendwie an eine Fassprobe zu kommen, was da mehr Prozente mit dem Stoff fabrizieren.
Und sie zu fragen, warum.
Ja, die Frage würde ich tatsächlich auch stellen. Ich schätze, die Antwort kennen wir aus monetären, wirtschaftlichen Gründen.
Kaufmännischen Gründen ist das die richtige Entscheidung.
Ja. Aber auch geil, dass dieses 40 Jahre ältere Destillat einfach 3 Volumenprozent mehr Alkohol hat. Finde ich richtig witzig.
Ja, Mensch. Was war das nostalgisch, jetzt auf alte Folgen zurückzugucken und sich nochmal andere Destillate zu diesen Grunddestillaten von damals zu gönnen.
Ja.
Das war schön.
Ich habe immer so ein bisschen Bauchweh bei diesen Nachzügler-Folgen, weil ich denke, shit, worüber erzählen wir denn? Wir haben doch alles schon erzählt. Aber jetzt ist wieder eine Stunde rum und es war keine Sekunde langweilig.
Und das kam mir vor wie 5 Minuten.
Ja, mit dir sowieso immer, mein Engel.
Höchstens 5. Es war eine kurzweilige Zeit mit dir
das
und auch eine leckere mal wieder.
Ja. Ich stelle jetzt eine asoziale Frage. Was ist
normal.
Was ist dein Favorite heute? Mit welchem gehst du heute nach Hause?
Boah.
Ich weiß, die Frage ist also, scheiße.
Ja, ich sag heute nicht, ich mach's mit allen, weil der Special Reserve, der ist doch tatsächlich besonders. Das ist ein interessantes Erlebnis, aber der kriegt mich nicht. Der geht allein nach Hause. Alle anderen 3, das finde ich wirklich gut. Natürlich ist der Tamnavulin, das Low-Budget-Destillat, eher der schnelle Tropfen für zwischendurch oder für den Einsteiger. Es entscheidet sich zwischen dem 18er und dem Long Valley. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Long Valley hat mich noch mehr abgeholt. Der ist noch feiner, der ist auch einfach komplexer. Der macht mehr Spaß beim Trinken.
Ja.
Da hast du richtig was zu tun, wenn du den trinkst.
Ja.
Da schiebt was an und du entdeckst immer wieder was Neues, weil er eine Komplexität besitzt. Eine Komplexität, die in der Form der Glenfiddich, so gut er auch ist, nicht hat.
Mhm.
Der Glenfiddich wiederum ist deutlich harmonischer und weicher und durch den Sherry auch wirklich schön, aber beim Long Valley ist einfach mehr los. Die Sauternes-Fassnote ist großartig, er ist toll abgestimmt. Mit den 50% hat er eine sehr gute Stärke.
Ja.
Es ist einfach für mich das ehrlichere Destillat.
Okay, klingt sehr spannend. Finde ich sehr stark, wie du es siehst, wie du es formulierst. Ich fand den Long Valley auch wirklich großartig. Die 14 Jahre Vollreifung kommt voll durch. Aber ich gehe heute tatsächlich mit dem alten Glenfiddich Special Reserve, weil der mich so gekickt hat.
Boah,
ich gehe mit dem
heute. Nummer. Ja. Mir war der zu staubig. Aber was mit dem alten? Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen.
Ja.
Und die bringt er gnadenlos mit.
Ja.
Es ist, wie schon gesagt, wirklich eine einmalige Erfahrung gewesen, jetzt dieses Destillat zu probieren.
Ja.
Weil es wirklich besonders war und wirklich anders war.
Ja, wirklich. Anders, anders. Und das wird der Whisky, den ich mir gleich als Belohnung nach Aufnahme ein zweites Mal einschenke.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber nachvollziehbar.
Ja.
In diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns wieder.
Tun
Wagt
wir.
Es euch nicht, es nicht zu tun. Wir werden wieder da sein. Ihr werdet auch hoffentlich wieder da sein. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Wir denken uns wieder was Feines aus. Bis dahin habt eine gute Zeit. Freut euch des guten Tropfens. Whisky Bar ist für euch da.
Richtig schön formuliert. Ja, vielleicht gibt es ja zum nächsten Mal eine Karnevalsfolge.
Na, wer weiß, ob es da was gibt.
In Kostüm.
Adams Kostüm.
Okay, so,
mit diesen Gedanken lassen wir euch jetzt alleine.
Freut euch aufs nächste Mal. Instagram ist euer Freund.
Bis dahin. Tschüss.